2. Dezember 1975. Ein Geldbriefträger ist mit knapp 200.000 Schilling in der Tasche in Knittelfeld unterwegs. In einem Stiegenhaus lauerte sein Mörder. Eine Hose sollte zur heißesten Spur der Ermittler werden. Doch der Raubmord gibt bis heute viele Rätsel auf. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees, ich bin Redakteur der kleinen Zeitung, Host dieses Podcasts und heute wieder zu Gast ist der langjährige Kriminalreporter Hans Breitegger. Grüß dich.
Servus, David.
Ja, Hans, ein kurzes Schätzspiel zum Anfang der Folge. Die wievielte Deliktfolge ist das heute?
Ich sag 55.
Ja, da hast du uns unterschätzt. Es ist nämlich schon die 80. Die erste war übrigens am 18. September 2020 und ich bin ja kein großer Freund von Jubiläen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, die Zahl 80 kann man schon einmal erwähnen am Anfang der Folge.
Das ist richtig.
Hans, es geht heute um eine Tat, die fast ein halbes Jahrhundert zurückliegt, die unlängst aber wieder zum Gesprächsthema wurde. Warum?
Das Cold Case Management des Bundeskriminalamtes hat routinemäßig vor 2 Jahren in etwa Ermittlungen begonnen. Also man will den Fall oder man hat den Fall wieder begonnen aufzurollen. Der ist ja ungeklärt nach wie vor. Und da spielt eine Hose eine wichtige Rolle, weil ein damals knapp 18-jähriger Gymnasiast aufgrund dieser Hose und der vermeintlichen Blutspuren darauf verhaftet wurde und auch angeklagt wurde wegen Mordes. Und jetzt dann natürlich weitere Untersuchungen gemacht wurden und da gibt es auch Gutachten, wo man jetzt zweifelt, dass damals oder ausschließt, dass damals Blut drauf war.
Über diese Gutachten können wir dann im Anschluss vielleicht noch ein wenig sprechen. Aber zuerst erzähl mir mal bitte, wie hat für dich die Geschichte angefangen? Du hast ja schon einmal, wie wir über deinen Werdegang bei der Kleinen Zeitung gesprochen haben, auch über deine Anfangszeit bei der Post erzählt, die mit dieser Geschichte zu tun hat.
Ja, nicht direkt mit dieser Geschichte, aber ich erinnere mich deshalb so genau. Ich war damals am Postamt Donauwitz beschäftigt. Das war mein Hauptberuf, weil ich ja was verdienen musste und ich wollte aber immer Journalist werden. Jetzt habe ich nebenberuflich als freier Mitarbeiter begonnen, für die Südost-Tagespost zu arbeiten. Das war Tageszeitung, die ÖVP-Tageszeitung damals. Ich kann mich erstens einmal erinnern, wie die Tat passiert ist. Das war ja damals am Postamt Gesprächsthema, weil die Zusteller waren ja überall gleich betroffen. Die sind dort mit Hunderttausenden Schillingen herummarschiert, den Pension auszahlen müssen, die haben Arbeitslosengelder ausbezahlen müssen. Die haben, vor allem wenn der erste des Monats, der erste, zweite, da waren Unsummen in der Brieftaschen, mit denen die Zusteller herummarschiert sind. Und einerseits hat es 2 Jahre vorher einen Mord an 2 Grazer Briefträgern gegeben. Wieder 2 Jahre vorher ist eine Briefträgerin in Graden in der Weststeiermark erschossen worden und beraubt. Und es hat zu dem Zeitpunkt eine Reihe von Überfällen auf Geldbriefträger gegeben. In der Obersteiermark, Kapfenberg, Kindberg, St. Marien. Das war eine ganze Serie und dann passiert der Mord. Das war natürlich Gesprächsthema, darum kann ich mich so genau erinnern. Und direkt konfrontiert war ich das erste Mal dann bei der Gerichtsverhandlung. Es war eine Schwurgerichtsverhandlung. Und da durfte ich war so ein Beiwagerl, das war meine Anfangszeit, ja. Am Nachmittag immer am Gericht sitzen und dem Redakteur, der den Bericht geschrieben hat, informieren, was am Nachmittag passiert ist. Das war mein Einstieg. Und so habe ich halt Details noch vom Prozess, wie ich ihn miterlebt habe, halt in Erinnerung behalten.
Also der Beruf des Geldbriefträgers, der Geldbriefträgerin, damals wahrscheinlich am Land gerade sehr gefährlich, wenn jeder weiß, dass die mit vielen hunderttausend Schilling da vielleicht durch die Gegend spazieren und dann eher so der eine oder andere Räuber da seine Chance sieht und dann zuschlägt, wie das damals so war.
Ja, ehrlicherweise muss man sagen, es ist doch in der Relation wenig passiert, obwohl es eine Häufung von Überfällen und von Morden gegeben hat, innerhalb von 5 Jahren, ich glaube 5 Jahre waren das, die Zeitspanne. Trotzdem aber Natürlich war das schon bei der Post Gesprächsthema und das hat auch zu Sicherheitsmaßnahmen geführt. Es durfte dann nur mal, ich glaube, Grenze, Maximum 200.000 Schilling durften dann noch mitgenommen werden, war das auch eine hohe Summe, weil dieser Briefträger, der in Knittelfeld ermordet worden ist, hat ja nicht mehr eingesteckt gehabt. Aber man hat über die Sicherheit angefangen zu diskutieren.
Ja, heute natürlich kein großes Thema mehr. Bargeldsendungen kommen ja in diesem Ausmaß eigentlich nicht mehr vor. Wir haben in einer anderen Folge auch über Banküberfälle gesprochen, ein ähnliches Phänomen, die einfach seit den 80ern, wo die eine Hochphase erlebt haben, seitdem stetig zurückgegangen ist, weil weniger Bankfilialen, immer mehr im digitalen Bereich passiert. Aber darüber haben wir in einem anderen Podcast gesprochen.
Ja, und die Pensionen werden heute alle über die Bank überwiesen. Es gibt ja keine Direktauszahlung mehr.
Okay, also du holst deine nicht bei der Post ab?
Ich hole meine auf der Bank ab.
Okay.
Oder ich hole mir es elektronisch von der Bank.
Okay, gut zu wissen. Kommen wir zurück zu unserem Fall. Das Opfer, es war eben der 57-jährige Briefträger. Er heißt Johann Fritz oder hieß Johann Fritz. Wer war der Mann und was ist damals passiert am 2. Dezember 1975, also vor fast 50 Jahren?
Ja, der Johann Fritz war Briefträger in Knittelfeld, er war gesellschaftlich integriert, er war sehr engagiert, war ein sehr beliebter Mann, ein geselliger Mann. So ist er mir beschrieben worden, ein guter Familienvater, er hat zwei Kinder gehabt, er war verheiratet, zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Mit dem Sohn bin ich jetzt noch immer in Kontakt. Und er war ein sehr gewissenhafter Mann. Und sehr beliebt, auch bei den Kunden, wo er die Pensionen auszahlen musste. Und da ist er halt auch hin und wieder ein bisschen getratscht, hat was Kaffee getrunken, sonst was. Er war sehr beliebt und hat sich halt mit den Leuten auseinandergesetzt.
Am Tag der Tat, am 2. Dezember 1975, welche Uhrzeit war das circa und wie ist das dann genau abgelaufen?
Ja, das war am Vormittag, kurz vor 10, so 9.30 Uhr, knapp darüber. Genau kann man es nicht sagen. Was man bisher weiß, hat der Mörder nur 10 Minuten Zeit gehabt. Ich werde es dann erklären versuchen, warum er zu dieser Annahme kommt. Er hat im Nebengebäude Pensionen ausbezahlt, ist dann in das Haus Schulstraße 39 gegangen. Dieses Gebäude befand sich unmittelbar neben dem Gymnasium und dieses Gymnasium wird ja dann auch noch eine Rolle spielen im Zusammenhang mit den weiteren Ermittlungen. Mhm. Er wollte im Haus Schulstraße 39 die Pensionen ausbezahlen, ist zuerst zu den Postkästen gegangen und im Stiegenhaus hat der Mörder auf ihn gelauert. Der hat mit einem harten Gegenstand, den man bis heute nicht identifizieren konnte, man weiß bis heute nicht, war das eine Fahrradkette, das ist im Gericht dann bei der Verhandlung einmal überlegt worden, war das ein anderes Eisenstück, man hat die Tatwaffe ja nie gefunden. Er wurde dort niedergeschlagen mit mehreren Schlägen auf den Kopf. Und jetzt komme ich zu den 10 Minuten, zum Zeitraum der Tat. Warum 10 Minuten? Eine Apothekerin, die im Haus gewohnt hat, ist zu den Mistkübeln hinausgegangen, hat beim Hinausgehen nichts gesehen und wie sie zurück hereingeht, sieht sie, dass der Johann Fritz unten liegt, praktisch am Fuße der Kellerstiege und röchelt. Und dann hat sie sofort die Rettung informiert und die Polizei, also die Gendarmerie. Und so ist das Verbrechen entdeckt worden. Und vorher, wie gesagt, sie hat einen anderen Blickpunkt gehabt, wie sie zurückgegangen ist, aber es geht nicht anders. Okay. Er konnte nicht früher dort gewesen sein.
Es muss quasi in dem Zeitraum passiert sein, wo sie das Haus verlassen hat zu den Mistkübeln und dann wieder zurückgekommen ist und waren diese 10 Minuten.
Nein, kurz vorher. Sie war keine 10 Minuten, aber kurz vorher muss es passiert sein. Aber es konnte nicht viel früher passiert sein, weil er im Nebenhaus war.
Ah, ja.
Dort ist auch eine Zeugenaussage gegeben von einem Stadtpolizisten. Es hat ja in Knittelfeld damals eine Stadtpolizei gegeben, eine Gemeindepolizei. Und der hat auch nichts bemerkt. Gell? Also man hat gewusst, der Briefträger hat da noch ausbezahlt, ist da weg, ist dorthin. Und dieses Zeit-Weg-Diagramm plus die Aussage der Apothekerin hat dazu geführt, dass man gesagt hat, der kann nur 10 Minuten, der Täter oder die Täter, die haben nur 10 Minuten Zeit gehabt.
Ja, sie hat dann, du hast das schon gesagt, die Gendarmerie informiert oder alarmiert und auch die Rettung, aber die konnten nicht mehr viel für das Opfer tun.
auf das gleich später. Ich möchte nur noch einmal zurückkommen auf die vorhergehende Frage, auf die 10 Minuten, dass der Täter in Stress war und es eilig gehabt hat, geht auch aus der Tatsache hervor, dass er 79.000 Schilling geraubt hat und über 100.000 Schilling in der Geldtasche übersehen hat. Und das Kleingeld, was der Briefträger in seiner Auszahltasche gehabt hat, das ist herumgelegen auf der Stiege und am Boden. Also daraus kann man ableiten, dass er es furchtbar eilig gehabt hat und befürchten musste, dass da Zeugen kommen. Vielleicht hat er die war der Mörder noch im Stiegenhaus, wie die Apothekerin hinausgegangen ist, das weiß man ja nicht. Aber auf jeden Fall ist ihm nicht viel Zeit geblieben, man sagt maximal 10 Minuten.
Da hat er sein Opfer so schwer verletzt, dass er anschließend diesen Verletzungen
erlitten ist. Ja, jetzt zu der vorgehenden Frage, er ist dann ins Krankenhaus nach Knittelfeld eingeliefert worden und ist in den Abendstunden aufgrund der schweren Kopfverletzungen verstorben. Ein wichtiges Detail vielleicht noch, was erklären würde, warum der Täter, obwohl er nur 10 Minuten Zeit gehabt hat, oder die Täter, warum sie nicht oder er nicht gesehen wurde. Es hat vom Keller eine Verbindungstür ins Nebengebäude gegeben und durch den Keller im Nebengebäude ist man hinaufgekommen und hätte vom Nebenhaus aus verschwinden können. Das würde erklären, warum in der kurzen Zeit der Täter unerkannt entkommen hat können.
Wie haben sich dann die Ermittlungen gestaltet?
Die Ermittlungen sind so angelaufen wie in jedem anderen Fall. Man hat erstens einmal Tatortarbeit gemacht, man hat die Spuren sicher gesichert. Es war ja alles voll Blut. Es ist, habe ich schon gesagt, sind Münzen herumgelegen. Es ist ein Taschentuch gelegen auf der Stiege. Und das wird dann auch wieder eine Rolle spielen, weil da war DNA drauf. Das hat man aber jetzt erst feststellen können. Und da geht man davon aus, dass das möglicherweise die DNA vom Mörder ist. Aber dazu kommen wir dann später. Es sind Routineüberprüfungen gemacht worden. Es sind vor allem die Schüler überprüft worden im Gymnasium. Dort ist auch der Walter N. in die Schule gegangen. Und zu dem Zeitpunkt, wie der Mord passiert ist, war Religionsstunde. Und das ist immer sehr locker gehandhabt worden mit dem Klassenbuch, mit der Klassenbucheintragung, wer war in der Religionsstunde, wer war nicht in der Religionsstunde. Das hat man nie feststellen können, hundertprozentig. Und auch nicht, ob der Walter N. dort war. Er sagt, nein, er hat im Nebenzimmer gelernt, was durchaus sein kann, aber wie gesagt, es hat sich auch der Religionsprofessor nicht erinnern können dann später. Also man hat einmal da Überprüfungen durchgeführt, da war aber der Walter N. nicht verdächtig. Dann hat eine Wirtin einen Hinweis gegeben auf ihn. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich auf die Details eingehe, aber sie hat gesagt, schaut euch halt so quasi den Walter an, weil der tut immer Karten spielen, hat gehört. Dann hat man den überprüft, befragt, wie alle anderen auch, und das war's. Konkret auf ihn gekommen ist man dann, weil die Mutter von ihm angezeigt hat, sie hat eine Jeans gewaschen und hat diese Jeans auf die Wäscheleine gehängt und von dort ist sie gestohlen worden. Und ein Jugendlicher ist dann mit dieser Hose angetroffen worden, der hat diese Hose getragen und der Gendarme hat so hingeschaut und sagt, ja hoppla, da sind braune Flecken, das könnte Blut sein. Daraufhin haben sie die Hosen sichergestellt. Die Mutter hat es eindeutig identifiziert. Sie hat gesagt, ja, das ist die Hose von meinem Buben. Ich kenne sie so genau, weil ich da hinten habe die Hose genäht und das ist meine Naht, das weiß ich. Der Walter N. bei der Befragung hat zunächst geleugnet, hat aber dann auch zugegeben, dass das seine Hose ist. Und so hat das Ganze gegen ihn angefangen zu laufen. Aktuell worden ist die ganze Geschichte, dann wie der Gerichtsmediziner gesagt hat, ja, das ist Blut, der Blutgruppe B. Blutgruppe B hat aber auch der Briefträger gehabt. Also hat man einen Zusammenhang hergestellt natürlich, hat gesagt, das könnte dem Briefträger sein Blut sein. Rhesusfaktor war nicht mehr feststellbar, weil die Hose gewaschen war.
Ja, Grund genug oder sagen wir mal Indizien genug für eine Anklage schon.
Es hat andere Dinge auch gegeben, aber das war das Hauptindiz, das vermeintliche Blut, oder der Gerichtsmediziner sagt, das hundertprozentige Blut. Das war dann der Grund letztendlich auch für die Verhaftung. Er ist zwar einmal noch am Verhör freigelassen worden, ist aber dann beim das zweite Mal, wie das dann eindeutig festgestanden ist, verhaftet worden. Mhm. Und man ist davon ausgegangen, dass er der Täter ist, weil das Blut, so hat man vermutet, vom Briefträger stammt.
Ja, es kam schließlich zur Anklage und zum Prozess. Wie ging es da weiter?
Beim Prozess ist er von Dr. Michael Stern verteidigt worden. Das war damals der Staranwalt, schlechthin in Österreich. Den hat sein Vater engagiert. Ja, und der Dr. Stern hat so seine eigene Taktik da gehabt am Gericht. Immer wenn der Staatsanwalt was Kritisches gefragt hat, wenn ein Richter was gefragt hat, was brenzlig werden hätte können, dann hat er sofort dazwischen gerufen und hat eine Bemerkung gemacht. Er ist dann immer abgemahnt worden vom Vorsitzenden. Das war der Dr. Siegfried Wiltschi. Ich kann mich noch erinnern, der hat dann immer ihn abgemahnt, aber es war schon spät, weil die Geschworenen haben das schon gehört und ja. es war Taktik.
Und war diese Taktik erfolgreich? Oder ich meine, anders gefragt vielleicht, wie war dann der Verlauf dieses Prozesses? Sind noch weitere belastende Beweise gegen den Walter N. da zutage getreten? Wie ist es weitergegangen?
Ja, Beweise, es war alles sehr auf schwachen Füßen aufgebaut, die gesamte Anklage. Die Geschworenen haben dann stundenlang beraten, das kann ich mir auch noch erinnern, und dann erfolgte ein Freispruch mit 7-1. 8 Geschworenen sind, 7 haben gesagt, unschuldig, einer hat gesagt, schuldig. Auf das werden wir dann auch noch kommen, weil das in der Jetztzeit, also jetzt eine Aussage vom Walter N. ist, dass da was passiert sein soll. Aber das erkläre ich dann später. Wichtig ist auch noch, dass man vermerkt, dass er sofort freigelassen wurde nach dem Urteil. Und dann hat der Walter N. Zeitungsinterviews gegeben und dann hat es nie mehr Interview gegeben. Ich habe dann versucht, ihn 2-mal zu erreichen, dazu bewegen, dass er was sagt. Das war aber so um 1999 einmal und einmal, wie ich mein Buch geschrieben habe, mein zweites 2013, er hat jedes Mal abgelehnt. Und jetzt ist er in die Öffentlichkeit gegangen vor kurzem. Das werden wir dann noch besprechen.
Ja, ich meine, wir können eigentlich dann gleich dazu kommen. Er beschwert sich eben darüber, oder er in diesem Buch, das er vor kurzem veröffentlicht hat, beschwert sich Walter N. darüber, dass er eben unter diesem Stigma des Mörders eben trotz Freispruch, trotz seiner juristisch bewiesenen Unschuld als Mörder abgestempelt wird und dass sowohl er als auch seine Kinder und später sogar Enkelkinder, da ist es dann auch um eine Fernsehserie gegangen, wo dieser Fall wieder aufgerollt wurde und er dann wieder Gesprächsthema wurde, dass er eben ihr jahrzehntelang, fast 5 Jahrzehnte lang sehr gelitten hat, eben unter diesem Stigma des Mörders, obwohl er damals ja einen Freispruch bekam. Wie war das?
Da war er involviert in die ganzen Geschichten. Es ist auch von mir ausgegangen, dass dort das Fernsehen eingestiegen ist und dass dann auch, wir haben in der kleinen Zeitung sehr viel berichtet darüber. Das war so 2002, 2003, immer wieder bis 2007, glaube ich, ist das gegangen, weil damals der Fall neu aufgerollt worden ist aufgrund der Fernsehsendung und aufgrund unserer Artikel. Und das sieht eher so, dass das eine Hetzkampagne gegen ihn war. Ich sehe das nicht so, weil ich für meine Person kann mit ruhigem Gewissens behaupten, ich habe nie geschrieben, dass er der Mörder ist. Ich habe nie seinen Namen ausgeschrieben, sondern ich habe immer gesagt, dass der Mörder des Johann Fritz noch immer frei herumläuft und dass die Gendarmerie einen neuen Anlauf nimmt, die Tat zu klären. Und das wird auch in 10 Jahren, wenn es bis dahin noch nicht geklärt ist, nicht anders sein. Immer wenn man den Fall Fritz hernimmt oder wieder schreibt darüber aus irgendeinem Grund oder weil es neue Indizien oder Fakten gibt, dann wird das immer der Johann Fritz sein. Und es wird immer ein Zusammenhang mit dem Gymnasiasten da sein, der angeklagt worden ist. Das ist einfach Kriminalgeschichte. Das heißt ja nicht, dass er schuldig ist. Er ist freigesprochen und die gilt als unschuldig und ist so zu betrachten, Punkt.
Ja, du hast vorher schon gesagt, 2002 herum gab es wieder neue Ansätze. Da hat sich ja auch die Kriminaltechnologie sehr viel weiterentwickelt. Was davon hat dann eine Rolle gespielt?
Damals sind 2 Briefe aufgetaucht. Einen hat die Frau Fritz, also die Witwe, bekommen. Einen hat der Sohn bekommen. Diese Briefe sind mir dann übergeben worden. Und ich habe dann den einen Brief, der wesentliche war, an die Gendarmerie-Kriminalabteilung weitergeleitet. Es sind damals Ermittlungen dann aufgenommen worden. In dem Brief an den Johann Fritz ist sogar ein Name genannt worden, wer der Mörder sein soll. Den Brief, den die Witwe kurz vorher erhalten hat, da ist drinnen gestanden, sie soll sich mit ihrem Sohn in Verbindung setzen, dann weiß sie, wer der Mörder ist, also indirekte Anschuldigung des Sohnes. Und da hat man ihn auch als möglichen Täter nicht ausgeschlossen und er ist dort verhört worden. Es war keine lustige Angelegenheit, er hat mir das alles erzählt. Aber der scheidet mit Sicherheit aus. Es ist damals dann von der Mordgruppe des Landesgendarmeriekommandos ermittelt worden. Die haben DNA-Untersuchungen angestellt. Man hat verschiedenste Spuren feststellen können. Es sind, ist auch da, dann die, die, sind auch die Asservaten untersucht worden, auch diese Jean. Aber es ist da nichts herausgekommen. Die DNA hat nichts ergeben, außer dass man bei einem Taschentuch eine Mischspur festgestellt hat. Und diese Mischspur war auf einem Taschentuch oben, das im Hof gefunden worden ist. Offensichtlich hat man jetzt auch noch eine DNA gefunden. Es ist ja, die Methoden sind ja viel besser geworden mittlerweile. Auf dem Taschentuch, was auf der Stiege gelegen ist, das geht man davon aus, dass das die DNA des Mörders ist. Aber die liegt nirgends ein und man hat keine Person dazu. Man hat natürlich auch auf der Uniform des Briefträgers, auf dem Unterleiberl, auf seinen, auf der Hose, auf den Schuhen hat man Blut gefunden, das ihm zugeordnet worden ist, dem Opfer zugeordnet worden ist. Und wie gesagt, auf der Jeans das Blut, das war so eine wackelige Angelegenheit, da hat man nichts, das war nichtssagend.
Weil schon gewaschen war.
Gut, ja, nein, nicht weil es schon gewaschen war, sondern das hat man ja damals, obwohl es gewaschen war, hat man ja gleich 75 gesagt, das ist Blut, aber es ist keine verfeinerte Untersuchung dann mehr möglich gewesen. Mhm. Das waren damals die Untersuchungsmethoden noch nicht so gut wie heute mit der DNA.
Das hätte natürlich damals schon einiges an Unklarheiten, sage ich mal, wahrscheinlich beseitigen können. Ja, du hast vorher schon gesagt, vor 2-3 Jahren ist dieser Fall dann noch einmal aufgegriffen worden von der Cold Case Gruppe. Man hat sich das dann noch einmal angeschaut. Ja, was ist da dann passiert? Ist man dort weitergekommen?
Da hat man einmal die ganzen Utensilien, die in der Asservatenkammer im Kreisgericht oder heute Landesgericht Leoben lagern, neuerlich untersucht. Das ist in Innsbruck passiert. Und da hat man nicht eindeutig sagen können, dass das ein Blut ist auf der Hose, sondern man hat gesagt, es könnte auch Schlamm sein. Allerdings war die Fragestellung des Staatsanwaltes an die Gerichtsmedizin so, ist zum heutigen Zeitpunkt Blut drauf oder nicht? Mhm. Und da hat man gesagt, eher nein, das ist eher Schlamm. Jetzt schließt man, dass damals auch kein Blut drauf war und jetzt kritisiert man den damaligen Gerichtsmediziner. Damals 1975 hat der Gerichtsmediziner Professor Wolfgang Marisch die Benzidin-Methode angewandt. Die sieht man, die behauptet jetzt eine Gerichtsmedizinerin aus Berlin, dass diese Methode nicht hundertprozentig aussagekräftig ist. Ja. Sie meint, durch das Waschmittel, durch andere mögliche Dinge kann das eine falsche Analyse ergeben.
Ja.
Da steht wiederum das Gutachten von der Frau Regina Gatterneck gegenüber, die sagt, das ist aus dem Jahr 2002, die sagt, die Benzidin-Methode führt nur in ganz wenigen Fällen zu Fehlanalysen oder falsch positiven Ergebnissen. Jetzt in Innsbruck, wie gesagt, die sagen zum Zeitpunkt der Untersuchung eher kein Blut, sondern Schlamm. Und das private Gutachten, was der Rechtsanwalt des Walter Ein in Auftrag gegeben hat bei einer Gerichtsmedizinerin in Berlin, die sagt eindeutig, das ist kein Blut. Diese Methode ist falsch. Das ist kritisiert den Gerichtsmediziner von damals. Das war aber damals die gängige Methode. Mit der hat man immer gearbeitet. Ja, und auch ein Wiener Gerichtsmediziner ist eher der Annahme, dass er sieht es eher kritisch, ja, was damals passiert ist.
Ja, Fakt ist, dass eben dieser ich sage jetzt vermeintliche Blutfleck oder mögliche Blutfleck dann dafür gesorgt hat, dass Walter N. dann ja der Prozess gemacht worden ist. Und die Kleine Zeitung hat das geschrieben, auch vor kurzem eben im Zuge der Berichterstattung über sein Buch, in dem er sich eben wehrt gegen diese Anschuldigungen, gegen dieses Stigma des Mörders trotz seines Freispruchs. Da kommt der Murtaler Kriminalbeamte in Ruhestand Hans T. Dafner zu Wort, der den Fall aus seiner aktiven Zeit gut kennt, wie unsere Kollegin geschrieben hat. Man habe laut ihm bis heute nicht beweisen können, wessen Blut auf der Hose gefunden wurde. Worauf die Anklage gefußt hat, kann ich bis heute nicht erklären. Es gab keinen Anhaltspunkt. Und auch N. wollte damals klarstellen, dass es laut den neuesten gerichtsmedizinischen Gutachten keinerlei Blutspuren auf der fraglichen Hose gegeben habe. Ja, es hat im Zuge der zweifachen Aufrollung eben um die Jahrtausendwende und bei der neueren dann eigentlich keine wirklichen Fortschritte gegeben im Hinblick, dass man eine neue Person, einen neuen Verdächtigen hätte.
Das ist richtig, es ist völlig offen, der Mörder des Johann Fritz ist auf freien Fuß, wer immer das ist, er ist frei, muss aber damit rechnen, dass er unter Umständen ausgeforscht wird, den Mord verjährt nicht, das haben wir schon so oft gesagt in unseren Podcasts. Aber vielleicht noch zurückkommend, weil du gesagt hast, das hat andere Beweise nicht gegeben. Der Walter Ein beschreibt in seinem Buch, und das war ja, ist ja auch in den Akten, er hält sich ja weitgehend an die Akten. Er hat ja damals, er ist ziemlich unter Druck gesetzt worden. Es sind da Dinge beschrieben, wenn das so war, muss ich wirklich sagen, und ich zweifle nicht dran, dann würde ich das aus heutiger Sicht für sehr bedenklich einstufen. Ich rede jetzt von den psychischen Belastungen, denen er ausgesetzt war. Ja. Er schreibt, dass er 36 Stunden pausenlos verhört worden ist. Dann ist er mal eingeschlafen, die Kriminalbeamten sind hinaus. Auf einmal hat einer einen Gläscher gemacht und er ist aufgeschreckt aus dem Schlaf und hat geschaut, ist ein Kriminalbeamter neben gestanden und hat gesagt, Buh, schlafen kannst du ihm helfen. Hat er mit dem Telefonbuch auf den Tisch gehauen. Und das Nächste, was mich ein bisschen erschüttert hat, der Gendarmerieposten in Kittelfeld, zur Erklärung, hat keinen Arrest gehabt. Das hat damals so geheißen, das war jeder, auf jeden Gendarmerieposten, auf jeden größeren zumindest, war eine Gefängniszelle, ein sogenannter Arrest, wo die Leute, die in Verwahrung genommen waren, einmal festgesetzt wurden über Nacht und dann wieder zu den Verhören vorgeführt worden sind. Da gab es das nicht. Der war bei der Stadtpolizei untergebracht auf der Dienststelle und diese Dienststelle war in der Nacht unbesetzt. Und zwischen Gendarmerie und Stadtpolizei war doch eine Entfernung und sie haben in Handschellen von Dienststelle, Gendarmerie-Dienststelle zum Arrest in die Stadtpolizei geführt, nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß. Da hat er die Handschellen oben gehabt, da haben sie ihn am Abend, da waren zum Glück keine Leute, so beschreibt das. Aber am nächsten Tag in der Früh sind sie wieder gekommen, die Gendarmen, und haben ihn abgeholt, die Handschellen. Er hat zwar gebeten, bitte keine Handschellen, es ist aber Vorschrift, wenn ein Mordverdächtiger verhaftet wird, muss man Handschellen anlegen. Jetzt haben sie den Handschellen über den ganzen Hauptplatz geführt zum Gendarmerieposten. Und das haben natürlich viele Leute gesehen. Da schreibt er, hat auch sehr gelitten. Dann ist er unter Druck gesetzt worden man hat gedroht mit einer Hausdurchsuchung bei ihm zu Hause, also bei seinen Eltern. Dann sind sie der Schande ausgesetzt und das hat bei ihm gewirkt. Und er hat, und das ist vielleicht auch wichtig, weil das nicht nur das Blut war, sondern er hat dann so quasi ein Geständnis unter Anführungszeichen abgelegt. Hat glaubt, wenn er jetzt falsche Angaben macht oder das gesteht, er ist eh nicht der Mörder, dann muss man.
Dass dann, der Druck nachlässt.
Dann lässt der Druck nach einerseits und auf der anderen Seite werden sie ja im Zuge weiterer Ermittlungen, wenn sie das alles überprüfen, es hat ja alles nicht ganz so gestimmt, dann werden sie seine Unschuld beweisen dadurch. Ja. Und da hat er sich halt geirrt und er hat dann nicht sofort widerrufen, aber das war halt spät und das ist als Geständnis gewertet worden.
Also die Kunde war draußen, die Leute im Ort haben ihn gesehen, eben nach diesem schrecklichen Verbrechen in Handschellen durch den Ort gebracht und ja, dann diese ganzen Dinge haben natürlich dazu geführt, dass er diesen Stempel aufgedrückt bekommen hat, gegen den er sich nun wehrt.
Ja, den Stempel hat er aufgedrückt gekriegt durch den Prozess dann natürlich. Das war ja sehr aufsehenerregend, die Verhaftung schon einmal und dann noch mehr der Prozess. Ist hier so seitenweise von allen Medien in ganz Österreich berichtet worden darüber. Es bleibt natürlich immer was hängen, auch beim Freispruch, das stimmt schon.
Und er beschreibt noch einige weitere interessante Details aus diesem Fall, hast du gesagt.
Er beschreibt viele interessante Details, die ich zum Teil auch nicht gewusst habe, die zum Teil aus dem Akt stammen, zum Teil aus seiner Sicht, was seine Familie betrifft. Er hat ja auch 3 Kinder, ist verheiratet. Aber was auf etwas möchte ich noch hinweisen, was er behauptet in dem Buch, was nicht mehr beweisbar ist. Er sagt, der Freispruch 7:1 ist nur deshalb zustande gekommen, weil ein Richter gesagt habe, der sei energisch aufgetreten bei der Beratung mit den Geschworenen, der gesagt so, und einer muss für schuldig stimmen, weil sonst müssen wir oder muss die Republik die Entschädigung zahlen und das wollen wir nicht. Er hat diese Information vom Sohn eines Geschworenen und dem ist er dann nachgegangen. Ich habe dann gesagt, ja, wer ist der Geschworene? Sagen Sie mir das. Ich möchte mit dem reden. Sagt er, nein, das geht leider nicht. Er ist verstorben. Ob das jetzt damals so war, dass der Richter da einen Geschworenen veranlasst hat, zu sagen, er muss für schuldig stimmen. Also ich halte das nicht unbedingt jetzt für sehr wahrscheinlich.
Wäre natürlich höchst problematisch.
Man könnte das natürlich aufklären. Die Staatsanwaltschaft, wenn es die Geschworenenlisten sich anschaut und die Geschworenen befragen lässt, es muss ja wer gehört haben, der war ja nicht allein dort, das waren ja 8 Geschworene.
Ja, wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr klären lassen.
Ich glaube, dass da die Staatsanwaltschaft kein Interesse hat.
Hans, es gibt noch ein anderes sehr skurriles Detail am Rande dieses Falls, mit dem wir vielleicht jetzt dann auch abschließen können, aber ich glaube, das sollten wir auch noch erwähnen. Das hat zu tun mit dem Kopf des Opfers.
Ich habe 1997 von der Witwe einen Brief bekommen und bin dann zu ihr hingefahren, habe mir ihr Leid angehört. Die hat ja die ganze Geschichte nie aufgearbeitet, bis heute nicht. Und war immer überzeugt, dass der Walter Ein der Schuldige ist und hat ihn auch mit Mörder angesprochen und als Mörder bezeichnet. Ich habe dann auch gesagt, lass uns das, es bringt nichts, weil sie werden einmal in Schwierigkeiten kommen. Dann hat eh ein Anwalt einmal die Familie angeschrieben und ersucht, dass das unterlassen wird. Und bei dieser Gelegenheit erzählt sie mir, was für sie besonders belastend ist, hat oder was für mich besonders belastend ist, hat sie mir gesagt, ist, dass mein Mann ohne Kopf begraben worden ist. Der Gerichtsmediziner hat damals den Kopf entfernt vom Körper, hat ihn in der Gerichtsmedizin behalten. Der ist auch bei der Gerichtsverhandlung dann Thema gewesen, ist hergezeigt worden. Warum man das muss, weiß ich nicht. Das kann ich heute nicht mehr sagen, warum der Professor Marisch das gemacht hat. Auf jeden Fall war der auf der Gerichtsmedizin und mir hat die Frau leid getan und ich habe dann über unseren Firmenrechtsanwalt und über das Justizministerium haben wir dann erreicht, dass dieser Kopf freigegeben worden ist. Dann war die nächste Frage, wie kommt der Kopf nach Knittelfeld? Das darf nur die Bestattung, hat es geheißen. Dann haben wir noch einmal interveniert und hat es geheißen, ja, okay, der Sohn kann den Kopf in der Gerichtsmedizin abholen. Der ist hinkommen, das war so eine gespenstische Geschichte, wie er das mir erzählt hat. Da haben sie einmal Schuhschachtel hingestellt und gesagt, so, jetzt können sie heimfahren damit. Er hat den Kopf, wie gesagt, die Schuhschachtel mit dem Kopf daheim aufs Küchenkastel gestellt und irgendwer ist halt angestoßen, die Schachtel ist runtergefallen und der Kopf ist am Boden gelegen. Und durch diese Geschichte hat die Tochter vom Johann Fritz Junior erfahren, dass ihr Großvater, der hat mir immer gesagt, der ist beim Verkehrsunfall gestorben, der hat mir nie gesagt, dass er umgebracht worden ist. Auch aus Rücksicht darauf, dass sie die beste Freundin von der Tochter des Walter Ein war. Und beide Mädchen haben nicht gewusst, was da passiert ist und dass der Walter Ein da im Verdacht war. Das haben sie nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Und jetzt liegt der Kopf da und dann hat sie halt gefragt und dann hat mir das halt erklären müssen. Und so hat die Tochter erfahren, dass ihr Großvater umgebracht worden ist. Und so hat die Tochter von Walter Ein erfahren, dass was da halt seinerzeit passiert ist.
Wow, also ich kann mir kaum eine morbidere Art vorstellen, eben die Vergangenheit der Familie auf diese Art herauszufinden.
Ja, das war halt eine Zeit, wo man, heute wäre das anders. Heute kommt ein Kriseninterventionsteam, heute versucht man mit durch Reden das Ganze aufzuarbeiten. Das war damals überhaupt nicht so. Die Witwe hat keine psychische Betreuung gehabt. Die Kinder, der Johann Fritz hat ja noch Schwester, die haben auch keine psychische Betreuung gehabt. Man hat einfach dann nicht mehr so richtig geredet im Familienkreis und so ähnliche Geschichte haben wir ja bei der Fernfahrermordserie gehabt, wo der Sohn vom ermordeten Fernfahrer, der war auch vor kurzem bei mir, gebeten hat, ich soll ihm was erzählen, weil seine Mutter hat ihm immer gesagt, der Vater ist beim Verkehrsunfall gestorben. Ja. Also das ist kein Einzelfall jetzt. Ja. Das war halt damals, da hat man gesagt, ja, da war was, der ist gestorben, der hat einen Herzinfarkt gehabt, der ist beim Verkehrsunfall umgekommen. Aber
und man hat dann nicht weiter darüber geredet.
Man hat nicht weiter geredet darüber.
Ja gut, dass sich einige Sachen doch zum Besseren wenden. Aber zu dem Fall jetzt noch einmal, was ist denn eigentlich jetzt der aktuelle Stand der Dinge?
Ja, der aktuelle Stand ist eben dieses private Gutachten, das der Rechtsanwalt in Berlin in Auftrag gegeben hat. Also man sagt, kein Blut auf der Hose. Das Gutachten geht definitiv davon aus, dass da nie Blut drauf war, sondern dass das verfälscht worden ist durch das Waschmittel möglicherweise. Das ist das eine. Und das andere, dass die Ermittlungen natürlich weitergehen. Vor allem will man jetzt feststellen, durch verschiedenste technische Möglichkeiten, waren zwei Täter, war ein Täter.
Ja, wir werden sehen. Hans Breitegger, danke, dass du uns diesen facettenreichen und sehr mysteriösen Fall mitgebracht hast. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast gut bewertet. Ich freue mich auch, wenn ihr uns Feedback gebt, am besten mit einer Mail an david.knees@kleinezeitung.at. Bis zum nächsten Mal bei Delikt.